Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Das ist eigentlich eine alte PR-Regel. Wenn es gerade dicke kommt und du der Kritik nicht wirklich was entgegenzusetzen hast, dann wechsel am besten das Thema. Insofern ist das sogar nachvollziehbar, was Kevin Spacey im vergangenen Jahr versucht hat. Zumindest sieht es aus der Ferne so aus. Schauspieler Anthony Rapp hatte ja Spacey vorgeworfen, ihn als Jugendlichen auf einer Party in New York 86 sexuell schwer belästigt zu haben. Also Spacey soll sich zu ihm aufs Bett gelegt und auf ihn gestiegen sein. Und Spacey hat dann diese mehr oder weniger halbherzige Entschuldigung gepostet, um im selben Post dann sein definitives Coming-out dran zu hängen. Das war sowohl unsensibel als auch durchsichtig. Dementsprechend ist es ihm auch um die Ohren geflogen. Für mich war das ein entscheidender Moment, weil er mir nochmal zwei Aspekte innerhalb der ganzen MeToo-Debatte deutlich gemacht hat. Das erste ist, uns fehlt tatsächlich der Umgang mit dem Thema, der sicher ist, sowohl auf einer individuellen Ebene als auch gesellschaftlich. Und zweitens ist es ein Punkt der Verbreitung. Also wie weit zieht das denn welche Kreise? Vielleicht war ich da auch zu naiv, als die Debatte angefangen hat. Anne, lass uns mal so anfangen. Warst du von der Dimension von MeToo überrascht?
Muss ich tatsächlich sagen, ja. Also ich habe irgendwie auch gedacht, das würde jetzt bei dem Harvey Weinstein-Fall bleiben, der ja so schon auch krass genug ist. Aber auch hätte halt nicht gedacht, dass es dann durch den Hashtag wirklich nochmal so explodiert. Und ich muss auch sagen, ich selber habe an mir so festgestellt, auch im Verlauf der Debatte und allein die Tatsache, dass wir sie jetzt schon so lange führen, das ist ja auch neu.
Sagt auch was aus, ja.
Das ist sonst nicht der Fall. Sonst hast du so einen Nachrichtenzyklus, sage ich mal, wo das die Headlines, die Schlagzeilen bestimmt und dann ist das aber auch schon wieder durch. Das ist ja oft das Problem mit öffentlichen Debatten in diesen schnellen Zeiten. Aber das geht immer weiter und vor allem habe ich festgestellt, ich bin es gar nicht gewohnt, zu sehen, dass solche Täter auch Konsequenzen erfahren. Das war für mich ein ganz, ganz neues Gefühl, weil sonst, gerade als Feministin, siehst du immer diese Fälle und
daraus entsteht dann eigentlich nichts.
Nö.
Anne Wiczorek, Bloggerin, Feministin, Autorin, bei uns in Deutschland spätestens seit Hashtag Aufschrei bekannt, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Wir versuchen, wenn das geht, ein bisschen die richtigen Lehren aus den vergangenen 3 Monaten zu ziehen und die richtigen Schritte in 2018 dann zu gehen.
Deutschlandfunk Nova.
Anne Wiczorek ist zu Gast. Anne, du darfst dir am Anfang auch was wünschen. Ich habe wieder einen Zettel bekommen, auf dem steht, hallo, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Anne Wiczorek. Am ersten oder in der ersten Möglichkeit steht eine Filmnacht. Oh, ich ahne, wo das hingeht. Der englische Patient, Herr der Ringe Teil 3 und Inglourious Basterds gucken. Das steht für mich in Klammern als Info hinter, alle von Harvey Weinstein produziert.
Oh, das ist hart.
Darf man das doch gucken jetzt?
Klar darf man das gucken. Ich meine, letztendlich muss man halt selber für sich auch, glaube ich, entscheiden, wie man damit umgeht. Auf der anderen Seite wäre es jetzt halt tragisch, wenn es dazu führt, dass der immer noch einen Job hat. Ne?
Stimmt.
Also viele fordern ja auch gerade so, gerade die Frauen, die rausgedrängt wurden aus ihren Karrieren, die da ausgebremst wurden in ihren Karrieren, jetzt gerade die halt anzuheuern und denen Jobs zu geben. Das wäre einfach das wichtige Signal.
Das heißt, die Zukunft ist ein bisschen wichtiger als die Vergangenheit.
Nee, ich glaube, es ist schon auch wichtig, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Also es wäre jetzt schlimm, wenn wir plötzlich so tun, als wäre das alles irgendwie nicht wirklich
nicht passiert.
Aber es müssen eben auch Konsequenzen folgen und da dürfen wir halt nicht dabei hängen bleiben, nur zu sagen, ja super, ihr Frauen wart jetzt so mutig, voll toll, sondern die müssen letztendlich auch Respekt bekommen in Form von, wie können sie zum Beispiel jetzt ihre Arbeit in dem Fall in der Schauspielerei dann eben auch fortsetzen.
Gehst du denn für dich so weit, dass du wirklich hergehst und sagst, hey, also die Filme, die Harvey Weinstein zum Beispiel produziert hat, gucke ich nicht mehr?
Ich glaube schon. Also ich bin einfach aber auch mittlerweile, sag ich mal, sehr, also meine Geduld ist mittlerweile sehr groß.
Es reicht jetzt einfach auch mal.
Ja, und ich meine, das Schöne ist ja auch, gut, jetzt haben wir das eher im Serienbereich, finde ich, haben wir noch eine größere Vielfalt, was die Geschichten angeht, gerade eben auch, wenn es mal nicht nur um weiße Männer als die Helden oder Hauptfiguren irgendwie geht, sondern dass auch einfach zunehmend andere Geschichten erzählt werden. Das finde ich sehr, sehr gut. Und dann sage ich mir so, ja nee, ich muss das ja gar nicht gucken, dann wende ich mich lieber den anderen Sachen zu. Hm. Genau, und vor allem setze ich ja damit auch wieder ein Signal, dass ich sage, ich konsumiere lieber das und unterstütze das und im besten Fall führt das dazu, dass davon dann auch mehr produziert wird zum Beispiel.
Zweite Möglichkeit, Besuch von Hart aber Fair zusammen mit Wolfgang Kubicki, Sophia Tomalla und Birgit Kelle. Das spielt auf eine legendäre, ich glaube 2015 muss das gewesen sein, ne?
Ja, ja,
eine Doppelausstrahlung von Hart aber Fair an.
Also muss ich dann auch wieder beide Sendungen?
Das müsste man dann gucken, wie die erste. Würdest du es nochmal machen? Die ist also nur für alle, die das nicht mitgekriegt haben. Das war eine sehr, wie würdest du es beschreiben? Was war das für eine Sendung?
Das ist eine gute
eine
Frage.
Eine Wuste-Sendung war das vor allen Dingen.
Ja, das war halt ein Komplettunfall, was so das Thema Geschlechterdebatte in Deutschland angeht. Aber es war dafür natürlich auch ein Realitätscheck, glaube ich, für viele, die gesehen haben, so wie der Status quo einfach ist, wenn über Geschlechterthemen gesprochen wird. Und,
du hattest einen sehr schweren Stand in der Sendung, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, es war, also es ist interessant, ne? Bei der Sendung werde ich echt als erstes immer gefragt, so wie hast du das nur ausgehalten? Wie bist du da so ruhig geblieben?
Und? Wie hast du es geschafft?
Das hat mit sehr viel innerer Kraft zu tun. Also wirklich sich sehr innerlich immer wieder aufs Wesentliche konzentrieren, sich nicht ablenken lassen von den Gemeinheiten und Provokationen, die da irgendwie kommen, sondern immer wieder zum Punkt zurückkehren und sagen, okay, ich will jetzt mit diesen Menschen ja gar nicht ums Thema diskutieren, weil die werde ich auch nicht davon überzeugen, so, dass Geschlechtergerechtigkeit eine gute Sache ist.
Aber vielleicht gucken welche zu.
Aber es gucken halt viele zu und das ist natürlich schon eine Reichweite, die ich dann in dem Moment auch nutzen wollte und gerade auch so, wie ich finde, sehr gefährlichen Personen wie Birgit Kelle da Parodie zu bieten, das fand ich schon auch eine wichtige Möglichkeit.
Die vertritt vor allen Dingen in der Sendung diese Argumentation zusammengefasst auf einen einfachen Satz, jetzt Frau Wiczorek, lassen Sie Mädchen doch mal Mädchen sein.
Ja.
Jetzt haben Sie uns Feministen doch alle, Sie wollen uns doch als Feministen vorschreiben, wie wir zu leben haben, lassen Sie das. Das ist etwas verkürzt vielleicht ein Grundtenor Ihrer Argumentation.
Ja, was absurd gewesen ist, weil sie will genau das machen. Sie will Menschen vorschreiben, wie die zu leben haben, nämlich alle als heterosexuelle Kleinfamilien mit einfach Geschlechterbildern aus den 50er Jahren, während ich so sage, ja nee, lass doch bitte alle Menschen irgendwie mal sich so entfalten, wie sie sind. Ja.
Dritte Möglichkeit, Valentinstag-Date, er lädt zu allem ein.
Oh, okay. Also ich bin gar nicht so ein Valentinstags-Fan, aber letztendlich, dann würde ich ja fast sagen, das ist schon das Attraktivste, weil wenn ich mir dann alles aussuchen kann, da würde ich erstmal irgendwie, glaube ich, vor allem gut essen gehen. Da bin ich eh ein Fan von. Also insofern, dann könnte man ja zum Beispiel auch wieder einen Kinoabend einbauen, wo man selber das Filmprogramm bestimmen kann, was nicht von Harvey Weinstein kommt.
Das stimmt. Wäre das schlimm, wenn er einlädt? Wir können ja auch teilen. Oder ist das okay, wenn du dann nächste Mal einlädst?
Ja, also ich bin ja auch in einer Beziehung, wo wir das genauso halten, dass wir uns da im Grunde immer abwechseln. Also von daher finde ich das in dem Moment gar nicht schlimm, wenn er das macht, wenn ich das dann beim nächsten Mal zum Beispiel wieder mache. Also das finde ich total okay.
Das heißt, die Wahl, wenn Filmnacht von Harvey Weinstein Film, nochmal Besuch von Hart aber fair oder Valentinstag-Date, wozu würdest du tendieren?
Dann ist es tatsächlich Valentinstags-Date, muss ich sagen. Also, wo ich gar nicht so ein Valentinstags-Feierin bin.
Kann ja normales Date sein.
Genau. Aber ja, also, sich einen schönen Tag zusammen zu machen, da kann ja erstmal nichts dagegen sprechen.
Anne, wenn man Selbstverständlichkeiten explizit regeln muss, dann ist das ja meistens dann der Fall, wenn was nicht ganz okay ist. Ich spiele so ein bisschen auf die Gesetzesinitiative am Ende des Jahres 2017 in Schweden an, zur Veränderung des Sexualstrafrechts. Sinngemäß ist der Inhalt da drin, es braucht die Zustimmung beider Partner zum Sex, was ja eine Selbstverständlichkeit ist. Also braucht es solche Gesetzesinitiativen jetzt mal, egal ob es Schweden ist oder nicht?
Ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, das gesetzlich zu verankern. Nicht zuletzt, weil darüber dann auch wieder gesellschaftliche Debatten angestoßen werden, weil Gesetze sind ja die eine Sache, aber die Gesellschaft muss sich ja sozusagen auch nochmal damit auseinandersetzen und gucken, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand eigentlich und wo genau ist das Problem. Wir haben das ja selber in Deutschland festgestellt 2016, als wir die große Debatte zur Sexualstrafrechtsreform hatten. Mhm. Und dadurch auch erstmal sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit zum Beispiel strafbar wurde. Ganz viele Menschen sind davon ausgegangen, das wäre schon der Fall und waren total schockiert, dass dem nicht so ist. Als Feministin war mir das natürlich schon länger klar und ich habe das auch schon lange kritisiert. Aber das ist dann natürlich auch notwendig, das wieder mit in die öffentliche Debatte zu bringen und gerade auch diejenigen, die davon betroffen sind und waren, damit ein Signal zu senden, so hey, das, was dir da passiert ist, war halt auch einfach nicht in Ordnung.
Das heißt, es ist ein bisschen auch nochmal wichtig, das öffentliche Bewusstsein dahin zu richten, ja, weil jenseits davon, ob es jetzt eine juristische Debatte ist, könnte auch eine andere gesellschaftliche sein, aber dass es eben damit um Sexualstrafrecht geht, ist ein bisschen Mittel zum Zweck, damit wir überhaupt nochmal gesellschaftlich drüber debattieren.
Ja, ich meine, Gesetze sind ja immer auch so ein Gerüst, wie wir gesamtgesellschaftliche Anliegen eben auch verhandeln, und das gehört natürlich da auch dazu.
Weil ja auch bei uns, bei der Verschärfung beim Sexualstrafrecht, und das ist eine Debatte, die die Schweden ja auch gerade führen, so sinngemäß viele Juristen sagen, es ändert in der Rechtsprechung relativ wenig, weil die Beweisführung sozusagen durch das Gesetz nicht leichter wird. Ganz häufig ist es eine She said, he said Nummer, und damit ist eben die Beweisführung durch das Gesetz nicht besser. Aber da würdest du sagen, naja, aber wir debattieren es halt zumindest erstmal wieder auch öffentlich.
Das auch, und letztendlich nur, weil die Beweisführung schwierig ist, sollte uns das ja davon nicht abhalten, trotzdem eine Grundlage zu schaffen, auf der einfach klar ist, wenn eine Person keine sexuellen Handlungen möchte und ihr trotzdem da Gewalt angetan wird, dass sie eine Möglichkeit hat, dann gerichtlich dagegen vorzugehen. Auch.
Hast du in den vergangenen 3 Monaten, seitdem, sagen wir mal so Richtung Oktober mit Weinstein, die MeToo-Debatte losgegangen ist, gab es irgendein Ereignis in diesen 3 Monaten, das dich besonders, ich weiß es nicht, schockiert, berührt, positiv überrascht hat, wo du nochmal selbst innegehalten hast? Jetzt bist du länger in den Themen drin. Du sagst ja auch, also vieles, also einiges überrascht dich da eben auch nicht mehr, weil du diese Themen auch auf dem Schirm hast. Aber gab es sowas nochmal?
Ja, also eben einerseits, dass es wirklich Konsequenzen gab für Täter, jetzt nicht für alle, klar, aber schon, dass das spürbar war, dass sich da was ändert, zumindest im amerikanischen Raum oder jetzt auch zum Beispiel in anderen europäischen Ländern. In Deutschland ist es ja interessanterweise nochmal irgendwie anders verlaufen, sage ich jetzt mal. Und was ich als sehr positiv auch empfunden habe, ist, dass tatsächlich sich auch mehr männliche Betroffene zu Wort gemeldet haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch nochmal mit reinzubringen. Also einerseits klarzumachen, da haben wir das Grundproblem Gewalt gegen Frauen. Aber eben auch, dass sexualisierte Gewalt als Machtmittel, als Machtdemonstration natürlich auch auf Menschen anderer Geschlechter gerichtet ist und auf sämtliche Altersstufen eben auch treffen kann. Und du hast es ja am Anfang auch gesagt, da war ja dann eben auch gerade mit dem Fall von Kevin Spacey das nochmal ganz drastisch, fand ich, zu sehen. Also ich fand es sehr, sehr gruselig, dass dann...
Weil Anthony Rapp war damals ein Jugendlicher.
Ja, der war 14. Mhm. Also ich weiß überhaupt nicht, diese geistige Gymnastik, die da einige anstrengen, um dann noch das noch zu verteidigen und irgendwie dann noch zu sagen, so, ja, aber warum ist er denn nicht irgendwie früher irgendwie damit um die Ecke gekommen?
Jetzt sagt das auf einmal.
Es ist auch so, ja, aber solange wir kein, das ist doch eher das Problem, solange wir kein gesellschaftliches Klima haben, in dem Betroffene sexualisierter Gewalt überhaupt gehört werden, in denen ihnen geglaubt wird, in denen sie Unterstützung erfahren, dann ist doch ganz klar, dass die sich nicht zu Wort melden. Ist doch ganz logisch.
Hast du Sorge, dass jetzt wie bei Anthony Rapp auf einmal, also du sagst gerade, du findest gut, dass die Männer sich auch melden. Und das Gegenargument könnte ja sein, jetzt kommen wieder Männer daher und sagen, auch wir waren Missbrauchsopfer. Dabei ist das vielleicht jetzt erstmal in der Dimension kleiner, und es ist vielleicht jetzt erstmal auch der Punkt, wo man sagen muss, jetzt lass die Frauen mal zuerst reden und dann gucken wir Männer.
Ich glaube nicht, dass wir da so eine Hierarchie aufmachen sollten. Also ich finde es immer schlimm, wenn wir sagen, wenn wir quasi Betroffenen von Gewalt sagen, so ja, jetzt sind erstmal die einen dran und dann die anderen. Ich glaube, das sollte als Gesamtbild sozusagen abgebildet werden. Und das ist in meinen Augen aber durchaus auch passiert. Und ich finde ja auch ganz wichtig, es gibt ja auch den Schauspieler Terry Crews, den manche vielleicht kennen aus der Serie Brooklyn Nine-Nine, übrigens auch ganz großartige Serie, egal. Und der hat ja auch, also sich, glaube ich, mit als einer der ersten, wirklich als Prominenter eben, auch gerade dann nochmal als ein schwarzer Mann, also insofern auch nochmal in einer Position zu sein, wo er auch nochmal anders diskriminiert wird als jetzt zum Beispiel seine weißen Kollegen, dass er gesagt hat, er wurde sexuell belästigt. Und er aber gleichzeitig sich ganz klar mit den Betroffenen, den weiblichen Betroffenen solidarisiert. Also ich glaube, das ist genau so, wie er das macht, ist das ganz, ganz richtig und wichtig. Also zu signalisieren, so hey, wir nehmen uns da nichts gegenseitig weg, sondern im Gegenteil, wir sind zusammen einfach da auch noch stärker.
Jetzt habe ich, um eben bei Kevin Spacey zu bleiben, weil es so ein wahnsinnig prominenter Fall einfach war, ne? Netflix ist dann hergegangen und hat erst gesagt, okay, aus der letzten Staffel fliegt er raus, er ist aus einem anderen Spielfilm komplett rausgeschnitten worden, und Netflix hat dann irgendwann auch gesagt, die nächste Staffel wird die letzte von House of Cards sein, obwohl sie auch sagen, das sei eh so geplant gewesen, kann man natürlich nicht nachvollziehen, ob das, was daran jetzt stimmt oder nicht stimmt. Ich habe trotzdem bei Spacey auf der einen Seite natürlich dieses Gefühl, dass ich denke, ja, wenn das stimmt, was Anthony Rapp sagt und das klingt plausibel, dann ist das alles so in Ordnung. Und auf der anderen Seite gibt es diese große Stimme in mir, die sagt, es gibt sowas wie eine Unschuldsvermutung, auch für den vielleicht unsympathischen weißen Schauspieler, der das möglicherweise gemacht hat. Und ich bin mir selbst unsicher, wie ich damit umgehen soll.
Naja gut, also das eine ist ja die Ebene, was letztendlich über das Rechtssystem geklärt werden muss und das andere ist die, wo eben alle, die mit ihm in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten, eine Entscheidung treffen
müssen. Aber es ist ja möglicherweise eine Vorverurteilung. Also wenn sozusagen, sagen wir mal, der Vorwurf würde nicht stimmen. Und die
Aber es geht ja nicht nur um diesen einen Vorwurf. Naja, also auch Kevin Spacey hat, das ist ja genauso wie bei Harvey Weinstein, auch der hatte schon länger einen Ruf in Anführungszeichen weg. Gerade eben junge Männer, meistens dann eben auch homosexuelle Männer, zu belästigen. Und das ist ja auch alles jetzt erst so in der Deutlichkeit rausgekommen. Also da dann, glaube ich, sind wir nicht dabei, irgendwen vorzuverurteilen, sondern eher dabei zu sehen, okay, das ist die Realität und wir haben viel zu lange weggeguckt und da wurde viel zu lange entschuldigt, was er tut.
Hast du das Gefühl, dass die Debatte nochmal anders in Amerika, du hast das in so einem Halbsatz vorhin angedeutet, als in Deutschland geführt wird, weil du vorhin so sinngemäß gesagt hast, ja, in Deutschland ist ja auch nochmal ein bisschen spezieller. Fühlst du da nochmal einen deutlichen Unterschied?
Ja, schon. Also ich glaube, in den USA ist es natürlich auch nochmal damit verknüpft, dass viele, die, sag ich mal, wirklich so die Schnauze voll haben auch. Ja. Also die dadurch, dass jetzt Donald Trump Präsident ist und mit der US-Wahl, also als er die gewonnen hat, auch da einfach so ein großer Schock für viele da war, die jetzt an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, fuck it, ich lasse mich jetzt hier nicht mehr einschüchtern. Jetzt reicht's einfach so. Also ich glaube, das ist so, die sind diese fast zum Überlaufen gebracht worden, dass das so mit reinspielt, dass es sich da nochmal so sehr stark zusammengebraut hat, sage ich jetzt mal. Und andererseits sehen wir ja auch in anderen Ländern, also ob das jetzt irgendwie England ist oder
aber in Schweden wird die Debatte zum Beispiel auch sehr hart und intensiv geführt, was ja überraschend ist, weil es ja immer so ein bisschen als heile Weltland galt.
Ja, nee, das ist gar nicht mal so, also ja klar, es wird gerne mal so glorifiziert, aber das ist ja sowieso so ein generelles Problem von,
inwiefern kann das der Realität überhaupt, das der Realität sowieso standhalten?
Also ich finde es ja zum Beispiel auf der anderen Seite auch wieder faszinierend, wie oft Deutschland als unfassbar progressiv im Ausland wahrgenommen wird, nur weil wir eine Kanzlerin haben, ja, und wo ich dann leider immer sagen muss,
das reicht nicht.
Das ist jetzt leider doch ein bisschen anders. Und wenn ich jetzt eben Schweden sehe, da ist ja auch ein generelles anderes Bewusstsein für sexualisierte Gewalt da, dass da die Debatte diesbezüglich ist auch schon viel länger in der Öffentlichkeit. Also,
das heißt, international nehmen wir die jetzt stärker wahr, weil es sozusagen einen internationalen Anlass gibt.
Genau. Aber auf Deutschland bezogen finde ich halt schon sehr bezeichnend, dass wir zwar auch eine Phase hatten, und da muss ich zugeben, war ich auch erstmal vorsichtig optimistisch, wo vor allem Betroffene zu Wort gekommen sind, wo wir auch wieder generell erstmal über Sexismus, sexualisierte Gewalt, diesen Zusammenhang gesprochen haben. Also habe ich ja auch unglaublich viele Interviews dann zugegeben. Und dann hat man aber schnell gemerkt, das kippte dann wieder so. Dann kamen die ganzen, ja, man wird doch wohl noch sagen dürfen und wir dürfen nicht mehr in Aufzug mit einer Frau. Also dieser ganze Bullshit, den wir auch ja schon bei Aufschrei schon gehört haben, das ist echt so der nächste Aufguss. Und dieser Backlash, der kam dann eigentlich ziemlich schnell, fand ich. Und natürlich auch die Tatsache, dass wir insofern in Deutschland jetzt kein großes Outing hatten von dem Täter zum Beispiel. Ne? Also dieses Namen nennen, das ist ja schon nochmal ein nächster Schritt. Das ist in Deutschland so nicht passiert, aber das ist für mich eher tatsächlich so ein Beleg dafür, dass wir einfach nochmal eine krassere Schweigekultur diesbezüglich haben.
Anna, du hast gerade, wir waren so ein bisschen gedanklich in Deutschland und du hast gerade auch nochmal gesagt, ja, wir haben hier nochmal mehr eine Schweigekultur. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht ist es auch manchmal ganz sinnvoll, dass die Namen nicht genannt werden, siehe Vorverurteilung und so. Aber was wäre das, was wir, keine Ahnung, vielleicht kann man das benennen, was wir brauchen eigentlich gerade in Deutschland, um vielleicht sowohl die Debatte nochmal vernünftig weiterzuführen, als auch diesen Backlash, den du vorhin geschildert hast, im Sinne von jetzt kommen diese ganzen, man wird doch nochmal sagen dürfen, Argumente, um dem auch wieder was entgegenzusetzen.
Ja, na, das ist natürlich schon, sage ich mal, da braucht es schon ein bisschen mehr. Das ist schon sehr weitgreifend, ne? Also es gibt dann so konkrete Forderungen, ja, wie zum Beispiel eine geschlechtersensible Pädagogik schon einzuführen, dass man dann eben schon in Bildungseinrichtungen aller Art mit ja, Geschlechterverhältnissen sensibel umgeht, keine Geschlechterstereotype verfestigt, weil letztendlich auch klar ist, das ist so die Wurzel dessen, was dann einfach Sexismus ist. Und Sexismus ist wiederum der Nährboden für sexualisierte Gewalt. Und wenn man den austrocknet, so früh wie möglich, dann haben wir da letztendlich auch weniger Probleme mit dieser Form von Gewalt.
Das heißt aber, wir brauchen eigentlich nochmal, wenn man es jetzt ernsthaft betrachtet, nochmal einen großen gesellschaftlichen Wurf.
Absolut. Also das ist ganz klar. Ich als Feministin will ich nicht nur irgendwie eine Frauenquote und bin dann happy und lehne mich in den Sessel zurück. Also wir wollen wirklich einen grundlegenden Wandel davon, wie Gesellschaft, ja, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wie sie vor allem eben denjenigen helfen kann, denen es nicht gut geht, damit sich das eben auch ändert. Wie wir solidarisch miteinander sein können. Das hat natürlich auch was mit letztendlich denen zu tun, die Gewalt erfahren müssen, in welcher Form jetzt auch immer. Aber eigentlich sollte das ja unser gesellschaftliches Anliegen sein, dass alle ohne irgendwelche Gewaltformen aufwachsen dürfen und durchs Leben gehen sollten. Und deswegen verstehe ich halt auch nicht, dass dann diese ganzen Entschuldigungen immer kommen, so nach dem Motto, was ich ja auch ganz furchtbar finde, so nach dem Motto, Männer könnten jetzt zum Beispiel gar nicht anders sich gegenüber Frauen verhalten. Das müsste so sein. Also das
so, es ist sexistisch, weil es männlich ist, oder?
Ja, genau. Also dass dieses Männlichkeitsbild, was damit verknüpft ist, einfach immer noch so prägend ist, dass man an dem festhält, anstatt zu gucken, nee, was könnten wir denn jetzt eigentlich besser machen? Und vor allem Männer sind ja immer noch Männer und das ist auch, sie können immer noch männlich sein, ohne aber ihre Männlichkeit über die Erniedrigung und Gewalt gegen Frauen zu definieren.
Es gibt gerade ein wunderschönes Video, ich glaube vom WDR, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, vor ein paar Tagen ist es auch durch die sozialen Medien gegangen. Da geht es unter anderem nochmal um das Thema sexualisierte Gewalt oder sexuelle Belästigung im Bundestag. Und der letzte O-Ton, in dessen O-Ton-Collage, und der letzte O-Ton, sagt dann so sinngemäß von einem Mann, und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, könnten Sie mir mal bitte helfen, das Mikrofon richtig zu rücken, weil Sie können es ja nicht sehen. Und dann kommt, glaube ich, die Autorin und will das so ein bisschen hin und her rücken. Und dann sagt er in dem Moment mit so einem Lächeln zu ihr, Sie können alles anfassen.
Ich habe das auch gesehen.
Genau, das ist zum Thema, was sagt uns das denn? Also ich meine, das kann uns doch nicht ernsthaft passieren. Also, dass selbst wenn ich zu so einem Thema interviewt werde, dann muss ich doch zumindest also soziale Kontrolle irgendwie walten lassen über mich selbst, damit ich das irgendwie hinkriege.
Ja, ich glaube, also für mich war das wirklich nochmal so ein Exemplar.
Ich wusste auch nicht, ob ich lachen oder weinen soll in dem Moment.
Genau. So geht es mir sowieso sehr oft. Also ich fand das sehr, sehr exemplarisch dafür, wie diese Männer einfach ihr Verhalten nicht hinterfragen müssen. Das wird halt sonst nicht in Frage gestellt. Das ist so ihr Anspruchsdenken, wie sie mit Frauen umgehen können und sollten. Und da sind natürlich dann solche Sexismusdebatten und sowas wie MeToo oder Aufschrei, das ist dann für sie.
Die sind unbequem.
Die sind absolut unbequem.
Aber gleichzeitig werden sie, glaube ich, nicht ernst genommen. Ne?
Ja.
Also im Sinne von, wenn ich die Haltung nochmal abspüre, die dann hinter so einem Satz kommt, den sage ich ja nur, wenn ich das eigentlich nicht wirklich ernst nehme, was ich da gerade tue.
Ja, genau. Also das ist ja Teil von Sexismus. Eben, das kann sich eben in dieser Verniedlichung, in diesem nicht ernst nehmen, spiegeln, genauso wie in der konkreten Feindlichkeit. Also das vermischt sich ja dann auch oft miteinander. Und das ist natürlich eine klare Strategie, wobei ich schon denke, auch dieses vermeintliche Verniedlichen ist, da sind sie sich trotzdem durchaus sehr bewusst, welche.
Ja, von oben herab ist es ja trotzdem.
Ja, klar, ne? Klar. Das ist immer eine Machtdemonstration, ne? Ja. Aber die sind sich trotzdem sehr wohl bewusst, was sie da tun. Also ich finde es halt schon wichtig, weil ja auch immer dieses Thema Verunsicherung bei Männern dann mit aufkommt, wo ich so denke, ja, ich glaube schon, dass es einen Teil Männer gibt, die verunsichert sind durch solche Debatten. Aber wo ich sagen würde, Verunsicherung finde ich ja erstmal was Gutes, weil das immer den Raum öffnet, sich zu ändern, sich zu reflektieren, zu gucken, was kann ich eigentlich besser machen, was habe ich bisher übersehen, weil ich davon nicht selber betroffen bin und deswegen musste ich da gar nicht hingucken.
Ja, oder vielleicht, weil ich es auch nicht reflektiert habe,
genau.
Kann ja auch manchmal sein.
Und dann gibt es aber einfach schon auch einen großen Teil, die dieses Bild der Verunsicherung nur benutzen, um letztendlich wieder davon abzulenken, dass sie sich ändern sollten. Ne? Also die sich sehr, sehr wohl bewusst dessen sind, was sie tun und die eigentlich damit, ja, sag ich mal, enthüllen, wie sie eben wirklich über Frauen denken.
Wie würdest du denn, also ne, bei diesem, man muss ja noch, also ich kann jetzt noch nicht mal mehr mit Frauen in den Fahrstuhl gehen, dass das Argument Quatsch ist, ist klar. Ne? Also ja. Natürlich kann man das, man muss sich so nur normal benehmen, wie man sich im sozialen Umfeld vielleicht normalerweise benehmen sollte. So.
Ja, also ich meine, es ist so, du sollst halt einfach keine Menschen sexuell belästigen.
Ja, aber es ist so, ne, es ist ja schon fast albern, dass wir jetzt sagen müssen, du behältst mit dem Fahrstuhl deine Hände bei dir, ne,
ja.
Und auch deine dummen Sprüche, weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, erst recht in dieser sozialen Situation, die ein kleiner geschlossener Raum ist,
ja.
Ne, was immer
ja.
noch mal mehr Bedrängung irgendwie deutlich macht.
Ja.
Aber was ist zum Beispiel, da haben wir hier auch viel drüber geredet, ne? Was ist mit so einem relativ fläppschen Umgangston am Arbeitsplatz, Jungs wie Mädels, einen Spruch gibt den anderen, sowohl die Jungs zu den Mädels als auch die Mädels zu den Jungs. So, das Risiko ist ja immer, dass vielleicht ein oder zwei dabei sind, die finden das lustig und ein oder zwei sind dabei, die lachen zwar mit, finden es aber nicht lustig.
Mhm.
Also heißt das in letzter Konsequenz eigentlich, wenn wir das ernst meinen, dass auch so eine Art von Humor, wo wir vielleicht alle sagen, der ist ja nicht bös gemeint, trotzdem müssten wir ihn lassen. Weil er die Gefahr birgt, dass Machtgefälle etabliert werden.
Ja gut, also das ist jetzt ohne konkrete Beispiele ein bisschen schwierig, aber
ja, ich
sag mal so,
ja.
In so einem informellen Umfeld, wo irgendwie klar ist, wir kennen uns alle irgendwie schon ganz lange, da ist das natürlich auch nochmal was anderes, als wenn es jetzt mein Chef ist zum Beispiel. Ne?
Hm.
So, also wo man jetzt eher auf Augenhöhe arbeitet und wo man einfach auch sich einfach mal so einen Spruch drücken kann. Aber ich glaube, wichtig wäre einfach auch in so einer Situation immer ein Klima zu haben oder so eine Option zu lassen, dass eben auch eine Person sagen kann,
das war jetzt nicht lustig.
Das fand ich jetzt nicht so geil und dass die dann auch ernst genommen wird. Ne?
Mhm.
Also schlimm ist ja auch, wenn man das kritisiert, dann noch damit rechnen zu müssen, dann bist du irgendwie der Partypooper und irgendwie versaust allen
so.
Anderen die Stimmung,
mhm.
genau,
ja.
Und jetzt hab dich mal nicht so. Also das ist ja auch Teil dieser ganzen Dynamik leider, dass dann immer behauptet wird, diejenige Person wäre das Problem, anstatt die Aussage, die da getroffen wurde zum Beispiel.
Was sind denn die Widerstände? Du hast jetzt wirklich viele Interviews gegeben, damals bei Aufschrei sowieso, dann kam auch dein Buchprojekt. Du bist auch jemand, der immer wieder auch Vorträge und Workshop macht, unter anderem viel auf der Republika und so.
Hm.
Was sind die, nennen wir es mal Widerstände, die dir am meisten begegnen, wo du das Gefühl hast, da steckt eigentlich nochmal ein Denken hinter, das ist wirklich das Problem?
Puh, das ist jetzt schwierig, das auf eine Sache runterzubrechen.
Oder welche Muster sind's?
Ja, also was natürlich schon ein Teil des Problems ist auch der Sexismus, der wieder darin steckt, dass Frauen halt anders zugehört wird als Männern, dass ihnen direkt abgesprochen wird, Expertin ihrer Situation sein zu können, überhaupt gut richtig beurteilen zu können, was ihnen passiert. Also wir sehen das ja zum Beispiel, wenn über feministische Themen gesprochen wird, da wird Männern ganz anders zugehört, wenn sie darüber reden. Da werden sie ernst genommen oder ernst hergenommen, sage ich jetzt mal. Und wenn Frauen aber über solche Probleme sprechen, dann machen sie sich immer zum Opfer und sollen sich mal nicht so haben. Also dieses generelle, wie sind wir eigentlich gegenüber Frauen eingestellt, hören ihnen zu und was von dem, was sie sagen, glauben wir ihnen eigentlich? Ich finde das ja zum Beispiel auch sehr wichtig im Zusammenhang auch mit MeToo, wurde ja dieser Slogan Believe Women, also glaubt Frauen erstmal auch gesagt, was dann viele wieder dargestellt haben, so, aber ich kann jetzt ja nicht irgendwie allen einfach so glauben, die können ja auch Quatsch erzählen. Es ist so, ja, auch Frauen können Mist erzählen, das steht nicht in Frage, aber allein diese Grundeinstellung zu ändern, eben nicht erstmal davon auszugehen, dass Frauen sexualisierte Gewalttaten sich einfach ausdenken und sie irgendwelchen Männern anhängen wollen, sondern tatsächlich erstmal so als Grundposition zu haben, sie erzählt die Wahrheit. Das wäre schon so ein grundlegender Shift, so eine grundlegende Veränderung, eine andere Herangehensweise, wie wir über diese Themen auch reden können und sollten.
Ja, oder vielleicht auch erstmal herzugehen und zu sagen, ich höre dir jetzt erstmal zu,
genau.
Bevor ich sage, das hast du dir ausgedacht, oder bevor ich meine Haltung auf das, was du mir da erzählst, irgendwie drüber stülpe.
Ja. Ja, genau. Also das ist halt auch dann das Problem, dass ja oft dann, wenn dann solche Sachen berichtet werden, dann immer die ganzen Tipps kommen mit dir, aber da hättest du doch das und das machen können, ne? Wo halt auch klar ist, das hilft in dem Moment überhaupt nicht weiter.
Ja, und wie immer, das ist ja auch eine irrige Annahme zu glauben, dass derjenige in der Situation dann auch so schlagfertig gewesen wäre. Ne? Also es ist ja immer hinterher leichter zu sagen, ja, die drei Sachen hättest du doch sagen können.
Ja, und es ist sogar erwiesen. Ne? Es gibt ja sogar Experimente, wo, wenn Frauen vorher gefragt wurden, wenn sie so sexuell belästigt würden, zum Beispiel so per Chat, wie würden sie dann reagieren, dass sie dann sagen, ja, na, da würde ich ja sofort irgendwie einen Konter bringen. Und dann hast du die Studien, die zeigen, okay, dann macht das eine von 10. Mhm. Also die meisten, die lassen das dann über sich ergehen. Und das sagt natürlich wieder sehr viel darüber aus, wie zum Beispiel auch gerade Mädchen und Frauen eben immer noch dazu erzogen werden, eben nicht die Querulantin zu sein, nicht Kontra zu geben. Und dass sogar leider auch ja, sexualisierte Gewalt immer dargestellt wird, als ja, es ist ja eigentlich ein Kompliment. Ne?
Ja, das muss ich doch sagen dürfen, dass sie hübsch ist und hübsch angezogen.
Genau.
Irgendwie so. Anne, ich habe deinen Namen natürlich wie von vielen anderen Gästen auch vorher mal gegoogelt und tatsächlich findet man doch recht viele Hasskommentare. Du hast, glaube ich, 2015 war das auf der Republika dazu auch mal einen etwas längeren Talk gegeben. Hast du für dich, die jetzt immer wieder damit kämpft, mittlerweile Strategien entwickelt, die für dich wirksam funktionieren, um damit irgendwie klarzukommen? Also ist das Ignorieren? Ist es darauf antworten? Ist es eine Mischung aus allem?
Das ist tatsächlich eine Mischung und ich würde das, also ich rate das ja sowieso, ich halte da ja auch viele Vorträge zu und mache da viel so Bildungsarbeit, sage ich jetzt mal, dass ich auch wirklich Leuten immer klar signalisiere, es gibt nicht diese Lösung, diese eine, die für alle funktioniert, sondern man muss das für sich selber immer so rauskriegen. Aber es gibt natürlich so ein paar grundlegende Sachen, die ich hier wirklich jeder Person empfehlen würde, also eben so einen so im Hintergrund so ein Netzwerk zu haben von Menschen, die im Fall der Fälle einfach da sind, die, wenn es jetzt auch wirklich eine anhaltende Attacke ist, helfen können, Hasskommentare zu melden, vielleicht auch die Accounts dann jeweils zu übernehmen, damit du selber als betroffene Person das nicht die ganze Zeit sehen musst. Genau, also das ist halt die Sache. Viele sagen ja so, ja, das musst du irgendwie egal sein oder du musst irgendwie so eine dicke Haut wachsen lassen.
Wie immer das geht.
Ja, wie auch immer das geht. Und letztendlich heißt das so, du musst ein Stück Menschlichkeit abgeben, damit du dich wieder im Netz bewegen darfst. Und so, ja, super, das will ich aber nicht. Also, und letztendlich hat das auch viel was mit psychischer Gesundheit zu tun. Also ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir so im Netz 10 positive Kommentare zu einer Sache bekommen, dann ist das zwar nett, aber wir brauchen irgendwie nur einen negativen zu bekommen und das ist der Kommentar, der wird uns da die ganze Zeit beschäftigen. Und das ist leider so, wie unsere Gehirne funktionieren. Und wenn die negativen Hasserfüllten dann auch in so einem Ausmaß auf dich einprasseln, dann ist es ganz, ganz schwer, irgendwie damit gut klarzukommen, in Anführungszeichen. Also deswegen würde ich da wirklich immer raten, auch sich dann rauszuziehen erstmal und das an andere abzugeben. Weil natürlich auf der anderen Seite muss man auch, schon beobachten, sind da jetzt Sachen dabei,
die auch justiziabel im Zweifelsfall sind.
Die
ne?
ich irgendwie melden möchte oder wo ich gerichtliche Schritte gehen möchte, wo ich irgendwie aufpassen muss, weil jemand mich bei einem Veranstaltungstermin bedrohen will, was auch immer. Ne? Also das ist ja leider auch nicht möglich, das komplett einfach abzuschalten.
Im Zweifelsfall muss man sich halt darauf vorbereiten, auch im Zweifel, dass man sagt, ja, okay, ich brauche irgendwie muss mal Sicherheitscheck machen, was eine Veranstaltung angeht. Dann lass uns zum Abschluss ein paar Minuten darauf verwenden und zu sagen, also was gibt das, was wir in 2018 machen müssen und was ist das, was uns gerade Hoffnung gibt? Lass uns damit vielleicht anfangen. Also wenn du jetzt auf die letzten 3 Monate schaust, vielleicht natürlich auch mit den paar Jahren zurück, was Aufschrei, Hashtag Aufschrei angeht. Also was sind vielleicht die 2, 3 Anzeichen, von denen du sagst, das ist das, was mir gesellschaftlich gerade wirklich Hoffnung macht?
Das ist natürlich schwierig angesichts eines Rechtsrucks in einem Land wie Deutschland. Aber ich glaube schon, dass das auch nochmal immer mehr Leute wachrüttelt, die bisher es sich leisten konnten, wegzugucken, dass die aktiviert werden, sich einzumischen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was mir Hoffnung macht, ist auch einfach, ja, dass mehr Leute wütend darüber sind. Also ich glaube, Wut wird auch immer natürlich oft als negativ empfunden.
Ja, aber sie macht auch erstmal aktiv.
Genau, sie kann halt wirklich sich aktivieren und kann erstmal so ein Motor sein, um da in Gang zu kommen. Und das finde ich schon. Das finde ich schon wichtig.
Hängt das für dich zusammen? Du hast im Halbsatz gerade so gesagt, ein Rechtsruck in Deutschland. Hängt das für dich zusammen, die Debatte, die wir um sexualisierte Gewalt führen und, sagen wir mal, eine politische Verschiebung?
Ja.
Inwiefern?
Natürlich. Also nicht zuletzt, weil sowieso alles, was mit Rechtspopulismus, rechter Politik zu tun hat, immer sehr stark mit Geschlechterthemen verknüpft ist. Also zum Beispiel, wenn ich das ganze völkisch-nationale Bild.
Also Rollenbilder.
Ja, aber eben auch dieses Bild von, wir werden alle ausgetauscht und
bedroht.
Ja, ne, dieses Bedrohungsszenario, was da gebaut wird, und jetzt müssen halt alle weißen deutschen Frauen möglichst viele Babys rauspressen, damit dieses Bedrohungsszenario irgendwie abgewendet werden kann. Aber natürlich dürfen alle nur in heterosexuellen Kleinfamilien leben und in keinem anderen Modell. Also das ist sehr eng mit Geschlechterbildern verknüpft. Und das wird aber tatsächlich oft in der öffentlichen Debatte gar nicht so stark thematisiert. Da wird sich immer sehr auf das Rassistische konzentriert. Aber das ist ganz stark miteinander verwoben. Und beim Thema sexualisierte Gewalt haben wir es ja gerade in Deutschland sehr stark gesehen, als es zu den sexuellen Übergriffen in Köln in der Silvesternacht gekommen ist. Da sind plötzlich die Leute vermeintlich für Frauenrechte auf die Barrikaden gegangen, die sonst halt sagen, mach die Bluse zu, wenn du sexuell belästigt wirst, dann bist du selber schuld. Und plötzlich, wenn es aber von nicht weißen Männern ausgeht, diese Gewalt, dann ist es irgendwie Thema Nummer eins. Also wo wir halt sehen, wie dieses Thema ganz klar instrumentalisiert wird. Und das vergiftet natürlich sowieso eine öffentliche Debatte.
Ja, weil sie dann auch nicht differenziert genug
überhaupt
geführt
nicht.
Wird.
Und vor allem geht es dann wieder nicht darum, was können wir besser machen für Betroffene, wie können wir Betroffenen besser helfen, geschweige denn, wie können wir die eigentlichen Faktoren.
Nein, es wird immer geschiftet Richtung Flüchtlingsdebatte etc.
Genau. Es geht nur darum, wie können wir die alle wieder abschieben. Und das hat mit dem Grundproblem, wie können wir sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft begegnen, als gesamtgesellschaftliches Problem, das hilft uns natürlich da überhaupt nicht weiter.
Wenn du dir für 2018, eine Wunschliste machen dürftest von 2 oder 3 Punkten, was wären die Dinge, die am dringendsten passieren müssten aus deiner Sicht?
Ich finde, Frauenhäuser sollten endlich die finanzielle Absicherung und Unterstützung erfahren, die sie einfach brauchen. So ganz viele Frauenhäuser müssen immer noch Betroffene abwenden, weil sie einfach keinen Platz mehr für die haben. Das ist ein Zustand, der kann nicht sein. Es bräuchte sowieso generell eine größere Infrastruktur, um Betroffenen halt zu helfen. Und dann eben auf der anderen Seite finde ich aber auch, dürfen wir nicht nur über den Punkt oder den Aspekt reden, wenn Gewalt passiert ist, sondern auch, wie können wir sie eigentlich verhindern? Und da sehe ich eben das größte Potenzial in entsprechender Aufklärungsarbeit, in den Bildungseinrichtungen, in entsprechenden Bildungsplänen, aber eben auch in der gesamtgesellschaftlichen Debatte, die sich einfach mal hinterfragt mit diesen ganzen Geschlechterstereotypen, die es da immer noch so gibt und warum wir die immer noch so fest in unseren Köpfen drin haben und wie wir die auch einfach loswerden können.
Also mehr reden, auch mehr Unsicherheiten einfach benennen so ein bisschen erstmal über den eigenen Schatten auch springen.
Ja, und auch vielleicht mal die ein oder andere Unsicherheit aushalten. Also ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen davon verabschieden, dass man sofort immer die andere Person von allem 100% überzeugen wird. Also
ja,
es ist
oder
ein
auch,
Prozess.
Genau, oder auch für sich manchmal die Unsicherheit aushalten im Sinne von, ich weiß gerade selbst nicht, wohin das führt. Und lass das auch mal in mir arbeiten. Ich muss nicht jetzt in diesem Moment eine fertige Antwort darauf haben.
Nee, genau.
Du hast uns dabei geholfen, ein paar Gedanken nochmal klarer zu ziehen.
Das freut mich doch.
Anne geht zurück. Anne ist Bloggerin, Feministin, Autorin, war heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de, wie gehabt, und natürlich auch im Podcast nachhören, wo immer ihr die Podcasts dann herbekommt. Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.